Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist schon wieder Montag. Die Woche beginnt 19. August 2024. Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite und der Andreas heute auch mal wieder. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir hatten ein wunderschönes Wochenende, muss man dazu sagen. Gestern waren wir mit dem Boot draußen, wobei man dazu sagen muss, wir hatten blauen Himmel und wirklich eine warme Temperatur. Aber dann überraschte uns ein ziemlicher Sommersturm und die Welle baute sich doch massiv auf und wir sind dann da schon mit einem sehr bewegten Boot dann über den See geschippert. Man darf nicht vergessen, der See ist hier ziemlich breit an der Stelle, ungefähr 10 Kilometer. Und da ist dann schon ganz schön was los draußen. Ja, ansonsten hatten wir ein schönes Wochenende, alles ist gut. Heute haben wir ein bisschen regnerisch und morgen auch, und das ist dringend notwendig. Die Natur weiß es zu schätzen und man sieht momentan den See nicht, weil eine Nebeldecke noch davor liegt. Aber die wird sich im Laufe des Tages auflösen und nach zwei Tagen Regen und durchwachsenem Wetter, also ab übermorgen, wird es wieder richtig in den Sommer übergehen. 27 Grad sind erwartet und blauer Himmel und alles ist schön.
Alles ist schön, alles ist gut, die Welt ist in Ordnung, ja. Und wir freuen uns, dass eben alles so unkompliziert und glatt läuft auf dieser Welt, politisch und überhaupt. Ne? Also ja, in Deutschland, da geht's ja rund. Da ist ja im nächsten Monat, Anfang September, Landtagswahl. Und zwar in Sachsen, in Thüringen und am 22. September in Brandenburg. Alles ostdeutsche Länder. Und Andreas, ich glaube, da findet eine Panik statt, wie man sie sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und zwar bei links, bei rot und vor allem bei grün. Möglicherweise wird es auf einen Totalabsturz der Grünen kommen. Herr Habeck, Frau Baerbock, Ricarda Lang und der gute Anton Hofreiter und viele andere, natürlich auch sämtliche Klimapropagandisten, die haben offenbar ganze Arbeit geleistet. Und dieses Zahlendesaster, das fordert jetzt die Verantwortlichen heraus.
Naja, also es ist ja wirklich schon sehr spannend, dass hier der Osten eine gewisse Vorbildfunktion haben sollte. Weil man darf eines nicht vergessen, sind unterschiedliche Biografien. DDR und das, was wir jetzt gerade haben, ist so kongruent, also deckungsgleich, sodass die Leute natürlich das Ganze noch wissen. Die Älteren und auch die Jüngeren, die das von den Eltern dann noch erfahren haben, wie die DDR damals gelaufen ist. Und wir haben ja eine ähnliche Situation. Und im Westen ist diese Dekadenz einfach weiter fortgeschritten und auch die Trägheit und des sich selbst Aufgebens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr interessant, dass hier auf irgendeiner bestimmten Stelle gesagt wird, in bestimmten Bevölkerungskreisen, wir machen das einfach nicht mehr mit. Und die lassen sich auch nicht in diese Schiene reindrücken, dann seid ihr rechts, dann seid ihr extremistisch oder sonst was, sondern sie denken noch selbst. Und ich finde diese Entwicklung sehr angenehm, weil es wird ja Zeit, dass eine Veränderung stattfindet.
Ja, und wenn man sich die Zahlen genau anschaut, das Nachrichtenportal News von Julian Reichelt hat das heute sehr schön in einer Tabelle gezeigt. Wir haben die auch eingestellt für euch. Also, wir gehen mal nach Sachsen. Die unbequemen Sachsen seit Karl dem Großen schwimmen die gegen den Strom. Und da liegt die AfD ganz, ganz vorne mit 32%. Die CDU kommt, also wenn jetzt heute Wahl wäre, das sind so die INSA-Umfragen, das ist übrigens auch eine Umfrage, das wird hier gerade deutlich gemacht von Tichy, also AfD 32, CDU 29%, Sarah Wagenknecht ziemlich stark, übrigens in allen drei Bundesländern mit 15%, die SPD ist ja kurz vorm Abschmieren. Die wird auf 5% geschätzt, ebenso wie die Grünen und die Linken auch. Alle ja, so rund um 5% und dann der Rest 9%. Da ist ja dann auch nicht mehr so viel Interessantes zu finden. Entschuldigung, wenn ich da jetzt jemanden vielleicht ein bisschen beiseite geschoben haben könnte. Andreas, die SPD und die Grünen, die Grüne Partei, die sind in Regierungsverantwortung für ganz Deutschland. Und hier würden sie auf jeweils 5% kommen. Also man weiß gar nicht, ob sie die 5%-Hürde meistern würden. Was müsste das denn als Konsequenz eigentlich heißen? Denn die Zahlen sehen bis auf Brandenburg sehr ähnlich aus.
Naja, Konsequenzen spielen ja heute keine Rolle mehr. Damals hatte man noch ein bisschen Rückgrat und man hat dann auch festgestellt, okay, die Leute wollen uns nicht mehr. Und dann hat man von sich aus schon seinen Rücktritt erklärt und gesagt, wir wollen Neuwahlen oder irgendetwas anderes. Zählt heute nichts mehr. Heute hängt jeder noch irgendwie an dem großen Napf, den man ihm hingestellt hat, und man lässt sich weiter wunderbar aushalten. Und wir wissen ja, wie es läuft. Die Abgeordneten, die wir haben, wie gesagt, 700 Abgeordnete bei 85 Millionen Menschen alleine in Deutschland, bedeutet pro Abgeordneten 121.000 Bürger. Ich habe das mal geteilt und habe das mal festgestellt. Und wenn man jetzt beispielsweise eine politische Veränderung haben will, wie zum Beispiel den Reinhardswald absägen, da hatten wir gerade gestern hier im Rahmen mit Freunden zusammen gesprochen drüber, um dann eine Windkraftanlage im Park dorthin zu stellen, der hochgiftig ist, gefährlich ist und so weiter und so fort und nichts fürs Klima bringt. Das ist mittlerweile bewiesen, werden wir heute noch drüber reden. Und ja, das kann man natürlich nicht, indem man versucht, das Volk zu überzeugen, sondern man kauft sich einfach einen Abgeordneten und damit hat man 121.000 Bürger im Sack. Und wenn man 100 Abgeordnete im Sack hat, hat man bereits 12 Millionen Stimmen. Und da gibt es natürlich keinen mehr, der dagegen geht. Das ist das Problem, was wir haben in der parlamentarischen Demokratie, dass die Oligarchie, die das Real ist, die autokratische Diktatur, die sich hinter dem Begriff der Demokratie wirklich versteckt, das heißt, Demokratie wird nur gespielt. Das wird hier wieder ganz deutlich. Und ich glaube, das hat man gerade im Osten, in Sachsen, auch ganz besonders schon an der Stelle wahrgenommen. Und dementsprechend fallen auch die Umfrageergebnisse aus.
Und das nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen. Da käme die AfD auf die 30%, während die CDU ja, so ein bisschen ringt und bei 21% angesiedelt wird. Sarah Wagenknecht scheint hier vielen den Garaus zu bereiten. Die würde auf 19% kommen. Die SPD auch hier lächerliche 6%. Die Grünen, ja, die versinken nun da tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit mit 3%. Die Linken wären hier stark. Also die Linken und Sarah Wagenknecht, die sind am ringen miteinander und die sonstigen liegen bei 5%. Und jetzt auch gleich nochmal Brandenburg, da sieht es auch ein bisschen anders aus. Da kommt die SPD relativ hoch mit 20%. Und gut, es liegt ja auch nahe an Berlin. Und die AfD mit 24%, aber trotzdem hat die Nase vorn. Und nicht sehr dicht gefolgt von der CDU mit 19 und Sarah Wagenknecht mit 17%. Die Grünen, wie gesagt, die schmachten da wieder an der 5%-Hürde herum. Also der Abgesang der Grünen Partei, Andreas, der wird gerade angestimmt.
Naja, also in dem Moment, wir sehen, dass die Brandenburger natürlich wirklich dichter sind in dem Indoktrinierungseinfluss des Westens. Und das hat ja über Jahrzehnte länger gedauert, nämlich 40 Jahre länger. So lange hat die DDR nämlich existiert. Und dadurch ist natürlich die Biografie noch gefestigter falsch, während man eben im Osten dann doch schon erkennt, in welche Richtung es geht. Also was natürlich so ein bisschen kritisch ist und was man noch nicht einordnen kann, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das muss man auch ganz klar sagen. Denn die Frage, die man sich stellen muss, ist es eine gesteuerte Opposition? Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich um eine linke Organisation. Das ist genau das, was wir gerade in der Ampel haben. Und die Gefahr besteht, dass das einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen ist, so hat es ein Kollege heute mal ausgedrückt. Und im Prinzip kann man da auch gewisse Vorsichten haben. Und ich sehe momentan nur eine einzige Alternative, die wir haben, eine einzige Opposition und im Unterbewusstsein. Und ich will mich eigentlich gar nicht für irgendwas hergeben und Tipps geben. Aber es ist wirklich schwierig, unter diesen dramatischen Bedingungen eines niedergehenden Landes der Kultur, dass man da nicht irgendwann auch Stellung bezieht. Und ich darf das ja, weil ich ja hier sowieso nur meine Meinung abgebe. Du bist ja für die Information zuständig.
Und genau, und du nämlich gar nicht. Hier sitzt nur ein Meinungsgeber, klar. Ja, und die Linken, die haben offenbar die Nase gestrichen voll. Die beiden Vorsitzenden, Janine Wissler und Martin Schirdewan, die haben verkündet, dass sie im Oktober nicht mehr als Vorsitzende der Linken antreten werden. Und das Ganze haben sie jetzt 2 Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen angekündigt. Ich weiß nicht, war das eine kluge Entscheidung, das jetzt zu machen?
Naja, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe das Gefühl, die geben einfach schlicht und ergreifend auf. Also man muss das einfach mal so sehen. Es ist ja letztendlich die alte PDS-Partei. Das darf man nicht vergessen. Die Partei des sogenannten demokratischen Sozialismus. Und wir dürfen auch nicht vergessen, welch unrühmliche Schauspieler dabei waren. Ich denke an Gregor Gysi und die Milliarden, die da irgendwo plötzlich weggekommen sind, womit die Linke weiter aufgebaut wurde. Und man darf damit nicht vergessen, die Linke war natürlich auch der Steigbügelhalter für die heutige Situation, nämlich dieses Linkssozialismus, den wir gerade haben, analog DDR oder Sowjetunion. Genau das sind die Dinge, die hochkommen. Und ich denke mal, eigentlich hat sie ausgespielt und Frau Wagenknecht fängt jetzt die linken Wähler aus einer anderen Flanke ab. Und wie gesagt, Frage: Ist das eine gewollte Opposition, eine geplante? Oder ich glaube ja schon, dass da Ehrlichkeiten dran sind, aber einfach nur ein bisschen darüber zu reden, dass der Ukraine-Krieg ein bisschen anders war, als man uns sagt in den Westmedien, das reicht einfach nicht an Kritik aus meiner Sicht.
Man muss sich auch immer die Wahlprogramme anschauen. Ich meine, okay, sehr verbindlich sind die sowieso meistens nicht, denn Politiker im Allgemeinen neigen zu der Verhaltensweise, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Und aber wenn man doch klar zum Beispiel zum Ausdruck bringt, wir sind für eine Impfpflicht, dann ist ja spätestens der Moment gekommen, wo jeder Wähler genau weiß, was er zu tun hat.
Wer hat das gesagt mit der Impfpflicht?
Ja, ich meine Wagenknecht. Ich will das gleich noch mal rausfinden, aber das war zum Beispiel eine Aussage, die mich umgehauen hat.
Also das ist dringend zu überprüfen. Vielleicht solltest du da mal gucken. Denn ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, denn eine Impfpflicht wird ja dann auch letztendlich mit einem sogenannten Menschenrecht in Verbindung gebracht, nach dem Motto, die Menschen haben das Recht, auch die Impfpflicht zu genießen. Das sind die Paradoxien, mit denen wir hier heute zu tun haben. Und das ist hochgradig kritisch zu sehen. Also wenn jemand so etwas fordert, ist es für mich natürlich in keinster Form akzeptabel und auch respektabel. Du findest es nicht, du suchst es gerade. Hast du es?
Ich habe es nicht gefunden und ich nehme diese Aussage jetzt hier erstmal zurück, bis wir das verifizieren konnten. Ich hatte das am Wochenende zugeschickt bekommen, kann das aber im Moment hier nicht finden. Was natürlich für Wagenknecht spricht, das ist die Friedensfrage, dass sie also mit Alice Schwarzer gemeinsam sich dafür stark gemacht hat, dass der Krieg zwischen Ukraine und Russland aufhört. Und es ist auch nicht so ganz einfach, die richtige Richtung für einen Wähler, für jemanden, der zur Wahl gehen will, zu finden. Denn es ist auch sehr viel Verwirrung, es herrscht viel Verwirrung und es kommt, wie gesagt, dazu, dass natürlich auch vieles nicht eingehalten wird. Ihr Lieben, also wir werden auf jeden Fall das mit der Impfpflicht verifizieren, um euch das dann konkret hier mit Belegen zu liefern. Ja, so kommt das, wenn man etwas aufschnappt und dann einfach weitergibt. Das ist eigentlich überhaupt nicht unsere Art. Wir werden das klären. Andreas, der Grünen-Chef Omid Nuripur, der hat in der ARD ein Interview gegeben und der scheint wohl auch desillusioniert zu sein. Da gibt es verschiedene Meldungen. Wir haben hier eine von News vorliegen, mal wieder vom Nachrichtenportal mit Julian Reichelt. Und es gab ja nun die Haushaltsbesprechungen und Entscheidungen. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Und der neue Höhepunkt dieser regierungsamtlichen Depression ist dieses Sommerinterview mit Herrn Nuripur. Das ist gestern Abend in der ARD ausgestrahlt worden. Und hier heißt es, begonnen habe es mit einer der üblichen Stanzen. Da sagte der Grünen-Chef, der viele, viele überflüssige Streit, den wir in der Ampel miteinander hatten, hat es nicht einfacher gemacht. Und bei ihm schwingt einfach tiefe Ratlosigkeit mit, genauso wie bei den Linken. Und er sagt, das Europawahlergebnis war jenseits jeglicher Ansprüche, die wir an uns selbst haben. Wir erinnern uns, im Sommer, also Juni war das, glaube ich, da sind die Grünen ja auch abgeschmiert und alle Ampelparteien eigentlich. Und er hat sich dann geäußert dahingehend, dass er sagt, es gibt eine Wahrnehmung, die Leute wachen morgens auf, gehen zur Arbeit, also die Politiker, damit sie miteinander streiten. Und offenbar hat dieser Grünen-Chef Andreas auch erkannt, dass es so nicht weitergehen kann.
Naja, also Nuripur und Ricarda Lang, das sind für mich so beide Figuren, die eine Partei eben führen, nämlich die Grünen mit 122.000 Parteimitgliedern, also nochmal eine ganze Ecke weniger, als wir alleine auf Telegram an Abonnenten haben. Und damit stellen sie die Regierung und legen die Narrative fest. Aber ich habe von den beiden Vereinsvorsitzenden oder Parteivorsitzenden in einer sachlichen Thematik noch nie irgendetwas Sinnvolles gehört, wo ich sagen kann, okay, da geht es um irgendeine Sache, sondern interessanterweise höre ich von denen eigentlich immer nur irgendwelche propagandistischen Ideologien in kurzen Sätzen oder es geht darum, dass sie entweder verlieren oder gewinnen. Es geht also eigentlich nur um ihre Position der Macht. Und das ist das Interessante, denn ich erwarte von einem Politiker, wenn er eine Partei anführt, dass er über ein bestimmtes Abstraktionsvermögen verfügt, dass er eine bestimmte Bildung hat, dass er bestimmte Zusammenhänge erkennt und auch übergeben kann. Und das kann ich bei beiden überhaupt nicht erkennen. Und das ist dann wieder so eine typische Situation, dass er sich jetzt Sorgen macht um seine Zukunft. Denn eins ist doch wichtig, denn ungelernte Politiker, es gibt ja keine Mindestvoraussetzung, die man haben muss, die sind dann natürlich auf der freien Wildbahn. Wenn sie ihren Job verlieren, dann ja, fallen sie ins Nirvana zurück. Und das ist das Hauptproblem.
Ja, also auf jeden Fall auch der Mainstream merkt es jetzt langsam. Die FAZ hat geschrieben, die Ampel ist am Ende, so kann man nicht regieren. Und Herr Nuripur sagt, wir werden feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel. Wir sind da an die Grenzen gekommen. Und er gibt den Kommentatoren jetzt auch recht und gesteht ein, dass es einfach kein schönes Bild ist, was da abgegeben worden ist. Ein Viertel der Leute finde, die Grünen waren am Haushaltsstreit schuld. Und er sagt, da waren wir ja gar nicht beteiligt. Nein, die Grünen haben damit nichts zu tun, ne?
Nee, mit Sicherheit nicht.
Aber du hast da gerade einen Artikel aufgemacht. Ihr müsst wissen, während wir hier kommentieren, weil wir haben auch einen Leitfaden hier, der immer erstellt wird, suchen wir natürlich beide jetzt diese Aussage entweder rückgängig zu machen oder eben zu untermauern, die ich ja vorher geleistet habe, mir das geleistet habe. Also was die Impfungen angeht und Werbung für Impfungen. Aber wir bleiben dran. Also, du hast was?
Naja, ich sehe hier auf ARD Tagesschau beispielsweise vom 31.12.31. 2021. Ich bin meiner Zeit voraus, entschuldige bitte. Also am 31.12.2021 um 15.08 Uhr, da hatte die Tagesschau geschrieben, mit ihren Äußerungen zu Impfungen erreicht die linken Politikerin Wagenknecht ein großes Publikum. In einem Video äußerte sie Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe, betonte aber auf Anfrage, dass sie für Impfungen werben wolle. Also insofern ist da keine so wirklich ganz große Kritik, sondern so nicht Fisch, nicht Fleisch, was ich hier so erkennen kann. Also das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass man, wenn man in einer sehr bekannten Position ist, extrem auf Glatteis sich bewegen muss und zwischen den Fettnäpfchen durchjonglieren muss. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich werde weiter gucken.
Ja, wir werden auch weiter gucken, denn sie hat ja auf der anderen Seite, jedenfalls die Partei BSW, hat auch eine Aufarbeitung gefordert der Corona-Zeit. Und nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sowie nach der Bundestagswahl 2025 soll auch, jedenfalls nach der Meinung der Wagenknecht-Partei, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik in der Corona-Zeit eingesetzt werden.
Ja, ich habe jetzt noch weiter gesehen hier in diesem selben Artikel. Als ein weiteres Argument gegen eine Impfpflicht, so steht hier auf der Tagesschau-Seite, zum jetzigen Zeitpunkt führt Wagenknecht aus, wörtliche Rede, wenn man dann einen Impfstoff hat, der sicher wirkt, dann ist das tatsächlich diskutabel zu sagen, okay, wir haben jetzt kein anderes Mittel, wir wollen nicht, dass unsere Krankenhäuser hoffnungslos überlastet werden, also verpflichten wir sie alle. Zitat Ende Sarah Wagenknecht. Also hatte sie doch gesagt, unter bestimmten Umständen, dass sie sich für eine Impfpflicht aussprechen würde.
Das war aber 2021. Ja. Kann ja auch sein, darüber finde ich hier parallel übrigens auch nichts im Moment, sondern immer wieder die Aussage, dass die BSW-Partei, also Bündnis Sarah Wagenknecht, diese Corona-Untersuchungsausschüsse wegen der Maßnahmen einsetzen will. Und ansonsten ist da nicht viel. Das ist natürlich schon auch für den Bürger etwas verwirrend. Aber ihr kennt uns, auch hier werden wir dranbleiben und versuchen, ein bisschen tiefer zu bohren, um mal zu schauen, wie diese Politikerin, diese linke, sozialistisch ausgerichtete Politikerin heute darüber denkt. Ja, und jetzt gibt es natürlich eine Menge Thermik, was, Entschuldigung, bleibt mir gleich der Atem stehen, was diese neuen Haushaltsentscheidungen, den Haushaltsausschuss angeht. Andreas, Herr Lindner, Herr Scholz und so weiter und Herr Habeck, die haben sich ja geeinigt. Da kommen wir gleich ins Detail. Es gibt also eine ganze Menge Schulden, die im Moment noch nicht abgedeckt sind. Und Freitag war ja der Haushalt beschlossen worden. In dem eigentlichen Haushaltsentwurf klaffte ein Haushaltsloch von immer noch 17 Milliarden Euro. Sag mal, dieses ganze Zahlengewirr hier, wie ordnest du das eigentlich ein?
Ja, also ich kann es wirklich nur noch mit Kopfschütteln entgegennehmen, wie hier so die Summen genannt werden. 17 Milliarden, das waren damals ganze Haushalte von Staaten. 17.000 Millionen. Nochmal, ihr wisst, was eine Million ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und diese Million 17.000 Mal. Und das ist nicht die gesamte Summe, sondern das ist die Lücke, die da gerade klafft. Das ist die Lücke. Es ist eine solche Unverschämtheit, eine Verhöhnung und Verachtung des Volkes, wenn man diese Menschen dort in solche Schuldenspiralen reindrängt, mit diesen ganzen Methoden, mit kriminellen Mitteln, dass auch das Bundesverfassungsgericht ja eindeutig auch gerügt hat mit diesen Haushalten. Wir reden dann darüber, da ist der Haushalt gerügt worden. Vor einem Jahr hatten wir es gerade wieder mit der Schuldenbremse. Jetzt werden wieder solche Dinge gemacht, zum Beispiel bei der Deutschen Bundesbahn. Da werden eben, ich glaube, 12 oder 14 Milliarden im Prinzip einfach kreativ geschaffen über Schulden. Aber dass man sie nicht bei der Bundesbahn als Schulden deklariert, sondern als Eigenkapital deklariert, das ist einfach nur ein ganz billiger Bilanzbuchhaltertrick, gilt es nicht mehr als Schulden, sondern quasi nur um ein aufgestocktes Eigenkapital, dass der Staat aber dieses Geld erst geben muss und dafür selber sich wieder Geld leihen muss beim Volk durch Bundesschatzbriefe, durch irgendwelche festverzinslichen Anleihen im Prinzip, bedeutet, dass der Bürger wieder belastet wird. Es ist ein solcher Lug und Betrug, dass einem wirklich nur noch die Spucke wegbleibt.
Ja, es heißt ja auch immer wieder, das Sondervermögen hier mal über 100 Milliarden und da, was ja auch ein Begriff für neue Schulden bedeutet und nichts anderes. Diesen Begriff hören wir in letzter Zeit nicht mehr. Ich glaube, sie trauen sich gerade nicht.
Nein, sie trauen sich nicht mehr, weil sie merken, dass sie wirklich erkannt wurden und selbst von Menschen, die die Zusammenhänge von Bilanzierungen, von Klarheit und Wahrheit und so weiter Das ist ja das große Problem auch mit unseren Gesprächen, mit unseren Vokabelnutzungen. Wir fordern zum Beispiel transparente Finanzen. Das ist ja falsch. Wir haben ja transparente Finanzen. Was wir brauchen, sind die sichtbaren Finanzen. So mal ein Wort zur Transparenz. Wenn wir ein Loch in einer Mauer haben, wo wir rausgucken können, dann ist das ein Loch, dann ist das nicht transparent. Aber wenn da eine Scheibe zwischen ist, also wie wir jetzt, wir gucken hier gerade aus einer Scheibe raus in die Natur, das ist ein Fenster. Dieses Fenster selbst ist transparent. Wir wissen zwar, da kommt nichts durch, weil die Wärme oder die Kälte wird abgehalten, Regen auch. Es ist also etwas da, aber wir nehmen es nicht wahr, weil wir hindurchgucken. Das heißt, was wir haben, sind transparente Finanzen. Wir haben eine völlig transparente Politik. Was wir brauchen, ist eine sichtbare Politik. Und auch hier sehen wir wieder mal, wie Begrifflichkeiten falsch genutzt werden.
Also sagen wir nie wieder, es muss transparent gemacht werden, sondern es muss sichtbar gemacht werden.
So muss es. Transparent ist es. Wir gucken nämlich die ganze Zeit durch. Deshalb kann man ja so für dumm verkauft werden.
Also du hast immer wieder Ideen.
Ja, ist doch gut.
Mhm. Genau, also die Ampel musste den Rotstift jetzt ansetzen angesichts dieses Desasters. Sie mussten das Defizit senken und betroffen von den Einsparungen ist jetzt unter anderem das Leuchtturmprojekt des Superministers. Er ist Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und er ist auch noch Vizekanzler. Und da geht es jetzt um den Einbau von Wärmepumpen und die Förderung energieeffizienter Gebäudesanierungen. Und da wird der Rotstift angesetzt und das, obwohl Robert Habeck nur wenige Tage zuvor genau dies ausgeschlossen hatte.
Ja, natürlich. Und das ist ja die Dauerlüge, mit der man konfrontiert wird. Und es ist ja mittlerweile der Ruf so ruiniert, dass sie einfach dieses ganze Spiel weitertreiben. Übrigens habe ich das Gefühl, wenn man so die Bilder der Politiker sieht, wenn sie so an der Macht sind in dieser Position, innerhalb weniger Jahre, um wie viele Jahre sie plötzlich altern, um wie viele Jahre sie plötzlich wirklich fast innerlich zerstört wirken, weil ich glaube ganz einfach, das Gewissen klopft eben doch im Innern an. Egal, ob sie das glauben, was sie machen oder nicht. Im Prinzip ist es egal, weil sie brauchen ja das Abstraktionsvermögen gar nicht zu haben, weil sie sind ja letztendlich nur ausführende Organe. Aber man spürt, wie ihnen das dann letztendlich auch zu Leibe geht. Wenn man mal so ein bisschen nah mal ran zoomt, die Bilder der entsprechenden Machthaber, wie zum Beispiel Habeck, der Klima und Wirtschaft, also zwei gegensätzlichere Positionen, kann man gar nicht vertreten. Das ist wie einer, der Richter ist und gleichzeitig eben halt auch der Raubmörder. Und das ist natürlich absurd.
Also wie sieht das im Einzelnen aus? Apollo News hat das hier aufgeführt. Konkret stehen in Habecks Klima- und Transformationsfonds für das kommende Jahr nur noch 14,35 Milliarden Euro zur Verfügung. Das bedeutet eine Kürzung um 2,4 Milliarden Euro im Vergleich zu 2024. Das gilt ja jetzt für nächstes Jahr. Das hat unter anderem auch die Bild berichtet. Und neben den Kürzungen im Gebäudebereich sind auch stromintensive Unternehmen betroffen von diesen Sparmaßnahmen, also Stahlproduktion, Glasproduktion und so weiter. Und die Zuschüsse, die bereitgestellt wurden, die werden um 600 Millionen auf insgesamt 3,3 Milliarden Euro reduziert. Und wie gesagt, letzte Woche noch, also drei Tage vor der Haushaltseinigung am Dienstag, hatte sich Robert Habeck in einem Video zu Wort gemeldet mit Neuigkeiten aus dem Bereich klimaneutrales Heizen. Und da hat er gesagt, solange ich Minister bin, wird diese Förderung nicht angetastet werden. Die Förderung für den Einbau von Wärmepumpen sei super aufgestellt. Wörtlich bis zu 70% gibt es Investitionskostenzuschüsse. Und dann hat er mit Nachdruck die Bürger nochmal aufgerufen, der Moment, eine Wärmepumpe zu kaufen, ist jetzt. Besser wird es nicht werden. Deswegen warten Sie nicht, wartet nicht. Zögert nicht, also plump vertraulich, sozusagen. Andreas, warum ruft er, obwohl er ahnen muss, wissen muss, er ist Vizekanzler, er ist doppelter Minister, er muss wissen, was auf ihn zukommt. Wieso kündigt er noch ein paar Tage vorher an und fordert die Menschen auf, jetzt ist der Moment, wo ihr Wärmepumpen kaufen müsst. Das ist doch Verarpunkte. Nee,
man kann es gar nicht ernst nehmen, weil er ist einfach intellektuell überfordert. Das ist eine ganz klare Situation. Also wenn wir sehen, dass wir uns jetzt hier in dem untersten Regalboden des Intellekts befinden, da wird es dann eben halt wirklich kritisch. Also eigentlich wollte die Ampel die Finanzierungslücke des Haushaltes ja auf 9 Milliarden Euro reduzieren. Und die neue Einigung, da senkte man das Defizit auf 12 Milliarden Euro, also 3 Milliarden weniger als ursprünglich geplant. Interessant ist hier auch seine Reaktion. Der Habeck kommentierte das Problem im Bericht aus Berlin, das ist ja diese ZDF-Sendung, wie folgt. 3 Milliarden wird man schon noch finden können, aber wir haben sie halt bis jetzt nicht gefunden. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist halt so, ne? Also man muss sich mal vorstellen, auf welchem geistigen und auch vor allem intellektuellen Niveau ein Bundeswirtschaftsminister dort wirklich in ein ZDF-Mikrofon reinrotzt und die Menschen verhöhnt.
Ja, also anders kann man das auch wirklich nicht beschreiben. Ich bin auch wirklich fassungslos, jemand, der in dieser Regierungsverantwortung steht oder gestanden hat. Ich meine, Andreas, er hat gesagt, solange ich Minister bin, bleibt das so, da wird das nicht geändert. Also müsste er doch jetzt theoretisch und praktisch direkt zurücktreten.
Ja, das ist ja die Situation. Eigentlich müsste er zurücktreten, genauso wie Herr Selenskyj normalerweise schon längst im Prinzip mit Handschellen abgeführt worden sein müsste, weil er ja im Prinzip den Artikel 5 des NATO-Vertrages, also den Bündnisfall, ausgelöst hat, weil er ja Deutschland und Europa und die EU angegriffen hat durch die Sprengung der Nord Stream 1 und 2. Aber selbst bei solchen großen Weltereignissen wie Nord Stream 1 und 2, was ja mit 9-11 vergleichbar ist, auch wenn es medial nicht hochgepusht wird. Was ist da im Prinzip ein inkompetenter, unfähiger Bundeswirtschaftsminister, der da einfach da irgendwelche Dinge da so herausplaudert, ohne sie vermutlich auch nur zu verstehen im Ansatz?
Ein bisschen Aufarbeitung all dessen, was du gerade genannt hast, ob das diese Nord Stream Sprengung ist und das Forschen nach der Wahrheit oder eben auch die Verantwortlichkeit eines Superministers, der sich hier mit ist halt so, ne, rausredet. Das wäre eigentlich die Arbeit der Hofberichterstatter. Die ganz großen ehemaligen Nachrichtenmagazine, ARD und ZDF. Andreas, es wird doch an diesen Beispielen immer wieder deutlich, wie wenig Aufklärungswillen diese eingesetzten Berichterstatter noch haben. Denn was du vorhin schon gesagt hast, es sind weltbewegende Ereignisse. Jeden Tag aufs Neue kommt irgendwas. Das nächste Thema übrigens auch, was wir gleich besprechen werden. Und kein Hahn kräht danach.
Naja gut, wir haben ja diesen Staatsmedienvertrag und wir haben gleichzeitig den Kolonialstatus Deutschlands im Prinzip in USA eingebunden. Deshalb haben wir ja 38.000 US-Soldaten alleine dort in, wie heißt es nochmal, wo ist es unten da, in Kaiserslautern dann unten?
Rammstein.
In Rammstein, genau. Komme ich manchmal auf die einfachsten Sachen nicht. Und die zahlen auch keine Miete, dass sie da sind. Das ist interessant gegenüber den Russen, die zum Beispiel auf der Insel Krim sehr wohl bezahlen, dass sie dort ihren Militärhafen haben. Das sind die Unterschiede und zeugen ganz eindeutig davon, dass es keine Souveränität der Bundesrepublik gibt. Und all diese Dinge, die hier laufen, inklusive der afghanischen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, obwohl sie durch einen US-amerikanischen Krieg inszeniert wurden, all diese Dinge im Prinzip zeigen ja, in welcher Situation wir uns befinden. Und aus diesem Grunde können wir hier auch eine stringente Agenda ableiten, irgendwann bis hin zur Verlegung des NATO-Stützpunktes in Deutschland, in Wiesbaden. All diese Faktoren sprechen ja dafür, dass die Figuren, die Politik spielen oder darstellen. Wir haben ja diesen Begriff Politikdarsteller irgendwann einmal geprägt. Und dieser Politikdarsteller ist wirklich genau der richtige Begriff, worum es sich eigentlich handelt. Das sind keine Entscheider.
Ja, und wir kommen mal zum nächsten Thema jetzt. Das ist aus meiner Sicht wichtigst. Bitte hört genau zu. Vielleicht können wir euch auch ein paar Quellen nennen. Wichtig für alle Klimaneurotiker. Wir haben es ja erlebt, 2011, Fukushima. Angela Merkel hat daraufhin als Kanzlerin entschlossen und entschieden, dass die AKWs, die Atomkraftwerke, abgeschaltet werden sollen, Schritt für Schritt. Das waren also die unionsgeführten Parteien, die sich dafür entschieden haben, die heute lauthals schreien, dass natürlich die Ampel alles falsch gemacht hat und die Meiler abschaltet. In Wahrheit sind natürlich die Initiatoren genau in diesen schwarzen Reihen zu finden. Und da hatte ja damals auch niemand widersprochen.
Also ich muss dazu sagen, ich hätte nicht mal ein Problem damit, die Atomkraftwerke abzuschalten, muss ich ganz deutlich sagen. Und damals Fukushima war für mich auch ein Warnsignal. Das Problem ist, wir brauchen für eine Grundauslastung des Stroms solche Dinge wie Atomkraftwerke. Das ist nun ein entscheidender Punkt. Aber wir brauchen vor allem für die Schwankungen im obersten Bereich, weil immer genau so viel Strom produziert werden muss, wie in demselben Moment verbraucht wird. Auch wenn dann irgendwelche grünen Politiker uns erklärt haben, dass noch Reststrom in den Kabeln ist, den kann man dann quasi noch ausschütten. Da kommt also noch ein bisschen was. Das ist dummes Zeug. Daran merkt man, die haben keine Ahnung davon. Aber wir müssen hier wirklich erkennen, dass wir hier eine Situation haben, dass wir mit Gas beispielsweise oder mit Kohlekraft ohne weiteres eine gesicherte, vor allem regenerative Energie produzieren könnten. Weil Gas- und Kohlekraftwerke sind regenerativ. Öl und Gas gibt uns die Natur aus Zeit, aus fossilen Stoffen und aus Druck über viele Millionen Jahre. Und wenn wir das wieder verbrennen, wird CO2 dadurch freigesetzt, wodurch wieder neue Biomasse entsteht, die wieder neue Kohle produziert. Noch einmal ganz kurz, auch wenn ich es so oft wiederhole.
Nee, ist ja doch immer wieder aufs Neue interessant. Also auf jeden Fall ist ja eins der Lieblingsprojekte des Superministers Robert Habeck sind die Windkrafträder, die großen Anlagen. Und sind ja nun schon breitflächig aufgestellt worden, auch auf hoher See sozusagen, obwohl in anderen Ländern nahezu sämtliche Windkraftprojekte auch in den USA abgeblasen werden, weil die einfach zu teuer sind und zu unrentabel. Jetzt gibt es besorgniserregende Informationen, dass eine Schwermetallbelastung und gigantische Naturzerstörungen durch Windkraft und übrigens auch durch Solar sich immer mehr zum Albtraum für die Natur, für die Landschaften, für Fauna und Flora entwickelt haben. Und vor ein paar Tagen hatten wir ja einen Artikel von ansage.org eingestellt und den hast du dir genauer angesehen. Worum geht's denn bei diesen Vorwürfen der Wissenschaftler?
Also wir sehen hier, dass gerade die Parteien, die den Umweltschutz am größten auf der Fahne stehen haben, wir sind wieder bei den Grünen, dass die letztendlich die massivste Umweltvernichtung überhaupt erst aufgebaut haben. Das müssen wir einfach noch mal ganz deutlich sagen. Unter der grünen Politik, unter deren Einflussnahmen, ist die Umwelt so geschädigt worden wie durch noch keine Politik, die wir jemals vorher hatten. Das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz nämlich rät zum Beispiel dringend davon ab, Leber von Wildschweinen zu essen. Deren Vermarktung und Weiterverarbeitung in anderen Produkten wurde sogar bereits schon verboten. Oho, worum geht es? Grund dafür sind die gesundheitlichen Risiken, die bei Untersuchungen im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität entdeckt wurden. Die Wildschweinleber ist demnach so stark mit sogenannten Ewigkeitschemikalien, abgekürzt heißen die PFAS verseucht, das heißt perfluorierte und polyfluorierte Alkylsubstanzen, so heißt das auf Deutsch, dass man die auf jeden Fall nicht mehr gefahrlos verzehren kann, weil eben halt die Schweinefleisch dann damit so stark kontaminiert ist. Dabei handelt es sich also quasi um sogenannte diese Alkylsubstanzen, und die werden in vielen industriellen Prozessen eingesetzt. Also wir kennen das aus der Schwerchemie, aus der schweren Chemie. Dieses Gift ist nur sehr schwer abbaubar Und dieses Gift reichert sich sowohl im Wasser als auch im Boden und auch im menschlichen Körper an. Es handelt sich also um eine hochriskante, gesundheitsschädigende Situation, die hier beschrieben wird durch, und das kommt jetzt gleich, die Windkraft.
Also die Wissenschaftler vom Landesuntersuchungsamt haben den Übeltäter für die dramatischen Vergiftungen der Natur herausgearbeitet. Schuld seien vor allem die Solar- und Windkraftanlagen. Andreas, was sich für mich zunächst mal gar nicht erschließt, ist also, nicht jeder hat auf dem täglichen Ernährungsplan Wildschweinfleisch, geschweige denn Wildschweinleber. Und was mich aber auch aufmerksam macht, das möchte ich mal hier so sagen, ist, dass das ausgerechnet das Klimaschutzministerium herausgefunden hat.
Naja gut, da gibt es natürlich auch noch vernünftige Leute. Es gibt ja nicht nur Politiker, die Ideologien verbreiten sollen, sondern es gibt auch noch Wissenschaftler in entsprechenden Landesumweltämtern und so weiter, die dahinter gucken. Es geht auch gar nicht jetzt, ob Wildschwein auf dem Tisch ist oder nicht, sondern wir können hieraus erkennen, wie der Waldboden, wie der Ackerboden quasi schwerstens verseucht wird mit hochgradigen Giften durch Windkraftanlagen.
Okay, also mal weiter. Die haben also 60 Proben untersucht in Rheinland-Pfalz von Wildschweinen. Und da heißt es eben, dass dort seit 1. Januar 2023 der Höchstgehalt an PFAS deutlich überschritten wurde. Das ist ein zeitlicher Zusammenhang mit den Ausbaustufen der nachhaltigen Energieerzeugungsformen.
Naja, und Wissenschaftler stellen mittlerweile, das hat Ansage.org herausgefunden, ganz klar die Frage, und das muss man sich die Dimension vorstellen, ob der Vergiftungsprozess der Natur durch Windkraft, durch Solarenergie, durch diese ganzen nachhaltigen Energieformen also schlimmer sind als Atommüll. Dieser Ebene wird das gebracht. Und diese PFAS-Gifte kommen zwar überall vor, aber nicht in diesen Mengen und nicht in der Konzentration, wie im Umfeld genau dieser angeblich grünen Energieanlagen.
Also dann scheinen ja die Wildschweine die erste Tiergruppe gewesen zu sein, die man begonnen hat zu untersuchen, weil da leben natürlich auch andere wie Füchse oder Rehe.
Das ist ein Indikator. Die Wildschweine sind ein Indikator. Wir können feststellen, es befindet sich Gift plötzlich. Und zwar hochgradig gefährliches Gift in den Böden.
Okay, dann fange ich das an zu verstehen. Diese PFAS-Gifte, die sollen ja verboten werden, aber ausgerechnet zu den entschiedensten Kämpfern gegen ein Verbot dieser, wie du es gesagt hast, Ewigkeitschemikalien, gehört logischerweise aus Profitinteresse ausgerechnet die Solar- und Windradindustrie. Und diese Giftstoffe, diese PFAS, gelten als unverzichtbar für die Herstellung von Windrädern, Solaranlagen und Wärmepumpen. Magst du vielleicht noch ein bisschen was Erklärendes uns angedeihen lassen?
Ja, ich gedeihe. Also das Umweltamt klagt hier also an, dass die Ideologie der angeblichen Klimaschonung, also nochmal, das Umweltamt klagt das an, dass die Ideologie der angeblichen Klimaschonung und des Umweltschutzes im Grunde ein Freibrief dafür ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Stück für Stück unsere Landschaft toxisch in einen sehr kritischen Zustand versetzen, da diese giftigen Materialien einfach in die Umwelt so hineingelangen.
Kannst du mal erklären, auf welchem Wege das Gift in die Erde gelangt und damit natürlich auch ins Grundwasser? Es müssen ja große Mengen sein, wenn man bei den Wildschweinen diese Schädigungen feststellt, sodass ein gefahrenloser Verzehr für den Menschen offenbar da gar nicht mehr möglich ist.
Okay, also was dahinter steht, wie kommt das zustande, ist eine interessante Frage. Es gibt ja viele verschiedene Wetterphasen, durch Hagel beispielsweise oder Regen und auch andere Phänomene, übrigens auch durch Sonnenkraft, werden die Flügel von Windkraftanlagen, diese großen Rotoren, beziehungsweise die Oberflächen auch von Solaranlagen gewissermaßen aufgeraut. Also wir kennen es alle, wenn wir zum Beispiel die Oberflächen von alten Kunststoffen beobachten, die zum Beispiel irgendwann matt und rau werden, wenn sie der Witterung ausgesetzt sind, wissen wir, so schön glatt und glänzend sind die irgendwann nicht mehr. Wenn die Oberflächen aber zum Beispiel von Windkraftrotoren rau werden, dann verringert sich deren Ertrag. Das ist ganz wichtig, weil die drehen dann schlechter. Deshalb ist eine weitere Industrie entstanden, eine große Industrie, von der man fast überhaupt nichts hört, die Reparaturen an solchen Oberflächen durchführt, die also zum Beispiel abgerieben oder auch beschädigt wurden.
Ja klar, dieser Abrieb fällt also auf den Boden, vergiftet den und das Wasser. Und mir kommt es aber doch so vor, dass es eigentlich nur ganz wenig sein kann, was da herunterrieselt.
Ich glaube, die Menge, die da herunterrieselt, ist gar nicht so entscheidend, sondern der Grad der Giftigkeit. E605 beispielsweise ist also in kleinsten Teilen beispielsweise kaum sichtbar, aber es reicht, um viele Menschen damit schwer zu schädigen, vielleicht sogar final. Atommüll in kleinen Mengen kann ja auch gefährlich sein, sogar hochgefährlich. Zu den Zahlen. Die Umweltexperten gehen von rund 100 Kilogramm Abrieb pro Jahr und Windkraftanlage aus. 100 Kilo. Also wenig ist das nicht. Das ergibt dann also quasi in einer 30-jährigen Lebenszeit eines Windkraftrades 3 Tonnen Materialien, die abgerieben werden. Im Klartext bedeutet das, dass die Landschaft mit diesen toxischen Chemikalien völlig durchsetzt wird. Sie gelangen in die Erde, ins Grundwasser und damit auch in die Nahrungskette. Und wenn Windräder nicht die einzige Ursache für die dramatische Umweltvergiftung sind, sie tragen trotzdem massiv dazu bei, zumal der Ausbau ja auch noch fieberhaft ausgebaut wird.
Also, diese hässlichen Ungetüme verschandeln nicht nur die Landschaft, töten nicht nur Vögel im großen Stil, führen natürlich auch zu Lärmbelästigungen und viele sprechen ja darüber, dass sie in der Nähe dieser Anlagen auch Herzrasen bekommen, sondern sie führen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch zur chemischen Kontaminierung von Lebensmitteln und eben dem Wasser. Und alle bekannten schädigenden Folgen, insbesondere bei der Windkraft, wenn man sie addiert, führen ja zu einem einzigen, immensen, gigantischen Problem.
Ja, aber das Problem ist, dass man so etwas nicht sagen sollte. Oder wenn man es tut, dann wird es natürlich deutlich, dass die Grüne Partei eine dramatisch umweltverachtende ideologische Truppe ist. Aber wer diese Beweise beim Namen nennt, der ist natürlich automatisch rechts, ganz klar. Fakt ist, dass der Atmosphäre durch die Windkraftmonster Bewegungsenergie entzogen wird, weshalb die Böden austrocknen, massenhaft Vögel und Fledermäuse und Insekten geschreddert werden. Vor allem Insekten sind ja auch ein wichtiger Baustein in der Nahrungskette. Da werden also große Mengen an Biomasse ständig vernichtet.
Mhm. Insekten sind ja auch wiederum die wichtige Nahrung für Vögel. Also, dazu kommen die Betonsockel, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Die kann man aus Kostengründen gar nicht mehr entfernen, wenn die Windräder verbraucht sind, was ja auch relativ schnell geht. Und über diese Bodenversiegelung und Verdichtung mit den Erosionsfolgen, da kommt man eigentlich gar nicht hinterher, die ganzen Zustände aufzulisten. Und es geht ja dann über einen weiträumigen Quadratkilometer um dieses Windrad herum. Man kann auch lokal das Regenwasser nicht mehr versickern, wodurch auch die Gefahr von Hochwassern steigt.
Ja, und diese umweltverachtende grüne Parteipolitik, das sind eben halt ganz wesentliche Dinge, die man hier auch dann beim Namen nennen muss. Auch die Solarfelder verschatten und teilversiegeln zumindest die grüne Natur mit fatalen Folgen für Biodiversität und die tierischen Lebensräume natürlich. Aber es muss hier festgehalten werden, dass die Windanlagen sich als einziges Desaster für Mensch, Tier und Umwelt erwiesen haben. Das sind die Faktoren, die von den Bundesämtern kommen, nur nicht so groß dargestellt werden. Ansage.org hat das gemacht und ich freue mich darüber. Ihr bestenfalls minimaler Nutzen steht in einem absurden Missverhältnis zu den Schäden, die sie anrichten, und der kumuliert ein Vielfaches dessen ausmacht, was selbst in den schlimmsten Horrorschilderungen an angeblichen Kernenergieschäden droht. Zu diesem Schluss kommen übrigens auch die Experten, die in diesem Ansageartikel zu Wort kommen. Und wenn man sich allein vorstellt, dass man den Reinhardswald abgeholzt hat und weiterhin abholzt, um diese umweltvernichtenden Windräder aufzustellen, da kann man gar nicht so viel essen, wie man, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Also, lass uns zusammenfassen. Kaum zu glauben, wie dramatisch hoch der Preis ist, den Deutschland für die Inkompetenz und Verbohrtheit seiner grünen Politik zahlen muss. Und dies auch noch für eine letztlich keinesfalls klimaneutrale Wirkung. Immer wieder fällt mir der Spruch von Robert Habeck ein, als er sein Amt als Superminister und Vizekanzler antrat, als er sagte, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Er hat nicht gesagt, das Antlitz unseres Landes. Er hat relativ teilnahmslos von diesem Land gesprochen. Das wird sich verändern. Das haben die innerhalb sehr kurzer Zeit geschafft.
Ja, diese Aussage von Herrn Habeck war eigentlich eine verklausulierte Kriegserklärung gegen Deutschland. Er hat die Kriegserklärung ausgesprochen nach dem Motto, wir werden dieses Land niederringen. Und dass er nicht von unserem Land spricht, ist klar, dass er sagt, es gibt kein deutsches Volk. Vaterlandsliebe fand er stets zum Kotzen. Und seine Motivation, in die Politik zu gehen, war irgendein Großvater von ihm, der bei der SS war. Und er will jetzt hier, zumindest kam das zwischen den Zeilen raus, gewissermaßen Rache üben und setzt hier gewissermaßen den Morgentauplan um aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es ist eigentlich alles relativ schlüssig nachvollziehbar und eine stringente Agenda abzuleiten. Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert.
Es ist aber offenbar schwierig, auch eben aufgrund der fehlenden Mitarbeit der Mainstream-Medien, dass das erkannt werden kann. Also man muss sich ja schon sehr mit all den Zusammenhängen befassen. Das tun wir beide seit Jahren. Aber wenn wir es nicht täten, Andreas, würde das eine oder andere, was zur Erkenntniserhellung beitragen könnte, durchrutschen.
Naja, also wir bleiben hier ja dran. Und das ist die Situation. Wir bekommen keine Gebühren. Wir werden nicht finanziell unterstützt von Bill Gates. Er hat auch noch nie angerufen und gefragt, Mensch, du wollt ihr nicht mal von uns noch mal ein bisschen was haben? Also die Telefonnummer vom Spiegel hat er, aber von uns, die hat er nicht. Also da könnt ihr ganz sicher sein. Es ist wichtig, dass wir dabei bleiben. Und wir sind sehr dankbar und froh darüber, dass auch ihr dabei bleibt und auch immer Stück für Stück ein bisschen mehr werdet sogar.
Mehr werdet und vor allem in eurem Umfeld die Dinge zum Aufklären bringen könntet, indem ihr nicht mit dem erhobenen Zeigefinger belehrend auf andere wirkt, sondern Fakten liefert. Deswegen sprechen wir oft davon, sichtet das, sichert es, damit ihr es griffbereit habt, Fakten, Notizen, Daten. Und stellt den anderen einfach Fragen. Also ich meine, angesichts dieser heutigen Meldung alleine schon wieder, wo klar wird, dass nichts funktioniert, aber das wissen inzwischen wirklich auch viele Menschen im Land. Das zeigen ja auch die Zahlen für die Wahlen jetzt im September in den ostdeutschen Bundesländern. Und Schuld an diesen Zahlen, die AfD überall weit vorne und die Grünen krebsen um die 5% oder unter der 5%-Hürde herum. Ebenso die SPD bis auf Thüringen, die wirklich einmal andere Zeiten gesehen haben. Ich denke an Helmut Schmidt oder Willy Brandt und Konsorten, die wirklich also mit der Politik tatsächlich nicht viel zu tun gehabt hätten. Und wir haben einen Bericht hier vorliegen, der kommt von Tichys Einblick. Vor allem Westmetropolen haben große, große Probleme inzwischen mit Messerdelikten. Und zwar sind mal Zahlen jetzt veröffentlicht worden an deutschen Bahnhöfen und in Innenstädten. Und da häufen sich die Fälle mit Messergewalt. Die Bundespolizei hat diese Zahlen veröffentlicht. Und wir bekommen dadurch eher einen Ausschnitt. Denn schon auf dem Bahnhofsvorplatz sind ja wiederum die Landespolizeien zuständig. Das heißt, es ist nur ein vager Blick, der keinesfalls vollständig ist. Aber wie es hier heißt, bemerkenswert ist, dass alle Spitzenstädte im Westen der Republik liegen und nicht im Osten. Und ganz weit vorne, was die Messergewalt angeht, stehen demnach, Andreas, deine ehemalige Heimat, Hannover, Frankfurt am Main und Hamburg mit jeweils 46, 44 und 42 Taten in anderthalb Jahren. Dann folgen Dortmund, Düsseldorf, Bremen und Nürnberg. Insgesamt gab es 1012 Messerdelikte von Anfang 2023 bis Mitte 2024 alleine nur in deutschen Bahnhöfen und Zügen. Und zwar in den Bahnhöfen, nicht vor den Bahnhöfen, auch nicht irgendwo in irgendwelchen Straßen oder in Siedlungen oder so. Hier geht es nur mit diesen über 1000 Messerdelikten um die Bahnhofsgebäude. Wir sehen ja viele Beiträge auch, wo in den Straßen tatsächlich Kämpfe stattfinden, Andreas.
Naja, also das ist ja auch mittlerweile ganz bekannt geworden. Und wir sehen das ja auch, wenn hier aus unserer Gegend die Leute mal rüberfliegen müssen oder wollen nach Deutschland, wollen Bekannte oder Verwandte mal besuchen, dass sie dann überlegen, wie kommen sie vom Flughafen Frankfurt nach Hamburg, war ja auch meine ehemalige Heimat, und wie kommen sie denn dahin? Und das, wenn man dann sagt, ja, mit dem Zug, dann merkt man sofort, nee, mit dem Zug lieber nicht. Also man hat dort schon große Sorge. Und man geht auch eben halt nicht mehr auf diese Bahnhofsvorplätze und man traut sich auch in bestimmte Gebiete überhaupt nicht mehr rein. Und ich habe das selbst erlebt, als ich in Deutschland war, vor nicht allzu langer Zeit in diesem Jahr, dass selbst in einer kleinen Heidestadt in Norddeutschland man mir gesagt hatte, abends ab 11 Uhr solltest du hier an dem und dem Tag nicht raus, weil da gibt es dann eben halt bestimmte Streitereien zwischen bestimmten rivalisierenden Gruppen von neuen Einwanderern und so weiter. Und das kann sehr gefährlich sein. Und ich habe nur gedacht, wie weit eigentlich noch? Und es ist auch so, dass die Menschen so eingedampft wurden, die ehemaligen sogenannten Deutschen, die sich aber eine richtige Kritik gar nicht mehr vorstellen können. Ich habe da eine Erinnerung gehabt mit einer Dame, die mich da im Hotel da beim Frühstück dann bedient hatte, und die war dann so, dass sie ganz vorsichtig war, und dann ging es um irgendeine politische Lage und dann sagte sie, naja, aber wichtig ist eben halt, dass die AfD nicht rankommt, und dann kam für mich sofort der Impuls, aha, das war ihr jetzt wichtig, es zu sagen, damit sie auf gar keinen Fall in ein falsches Licht gerückt wurde. Daraufhin habe ich gesagt, wieso eigentlich? Also ich bin ja Kanadier und ich habe mir jetzt mehrere Reden angehört, so von allen möglichen Politikern. Ich sehe bei der AfD wenigstens die einzigen sinnvollen und sachlich auch strukturierten Vorträge, während das andere ja alles eine weichgespülte Indoktrinierung ist. Und dann merkte sie gleich, ja, meinen Sie echt? Und plötzlich legte sie los und stellte plötzlich fest, dass sie das eigentlich auch alles ganz anders sieht. Und es wurde so deutlich, wie hier die Menschen oder in Deutschland dort eingedampft wurden. Und das sind eben Methoden schlimmer, als es in der DDR war.
Ja, und man traut sich das erst nicht zu sagen. Und man traut sich, wie alle es tun, gegen die AfD zu schimpfen. Aber wenn es wirklich an die Fakten rangeht, und das ist der Moment, wo man Fragen stellen kann. Wir machen hier keine Wahlwerbung für die AfD. Ich würde auch gerne immer mal wieder über die Werteunion von Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, sprechen. Da ist halt noch nicht so viel Fisch und Fleisch, sondern die sind ja am Entstehen.
Naja, ich glaube, Hans-Georg Maaßen, ich muss ehrlich sagen, ich schätze ihn schon, weil er eben halt ein sehr klar strukturierter Mensch ist. Der hat sehr viel Fleisch am Knochen und da ist auch sehr viel Substanz. Auch in der Partei ist schon sehr viel Substanz, das glaube ich schon. Die große Problematik ist, sie haben einfach nicht die Möglichkeit, es so runterzubrechen nach außen. Wenn man mit einer hohen Kompetenz versucht, Zusammenhänge zu bewerten, um dann eben halt auch Lösungen zu ermitteln und abzuleiten, dann sind die in sich manchmal so komplex, dass man das eben nicht runterbrechen kann. Und deshalb gehen solche auch Parteien, wo Denker drin sind, wo wirkliche Entwickler drin sind, die gehen dann manchmal so ein bisschen unter in diesem täglichen Blabla und in diesen Grabenkämpfen, die ja eher an einen Zirkus erinnern, wenn man sich so die Wahlkämpfe anguckt.
Ja, und vielleicht noch ein bisschen was zur Werteunion. Ihr solltet euch die schon auch näher anschauen. Sollte gerade der Eindruck entstanden sein, dass ich die nicht ernst nehme, dann ist das falsch. Im Gegenteil, ich sehe das sehr ähnlich wie du, aber sie sind halt noch eine sehr kleine Partei. Vorher war ja die Werteunion ein Verein, der CDU/CSU zugeordnet wurden. Nämlich, die sind Merkel-kritisch gewesen und haben die konservative Linie versucht beizubehalten, auch tatsächlich gewisse Naturgesetze mitzubewahren und in die Politik zu nehmen, was ein schwieriges Unterfangen war. Und bei der Gründung 2017 wollte man den konservativen Kern wahren, der eigentlich mal die christlichen Parteien auch ausgemacht hat. Und dann gab es einen Bruch mit der CDU und seitdem sieht die Werteunion ihren Platz in der Parteienlandschaft als liberal-konservative Kraft zwischen CDU, FDP und AfD. Andreas, und Maaßen hatte vor einiger Zeit, wenn ich mich recht erinnere, durchaus gesagt, wenn es sein müsste, würde er auch gemeinsam mit der AfD koalieren.
Ja, also ich denke mal, ihm geht es auch um die Sache. Und das sind ganz wesentliche Unterschiede, weil Herr Maaßen erst einmal über eine hohe Bildung, zweitens auch über die kognitiven Fähigkeiten, Zusammenhänge zu verknüpfen, verfügt. Und das können wir, ich sag mal, in der Führung der linken Parteien quasi schlicht und ergreifend negieren. Das findet dort einfach nicht statt. Und das ist eins der wesentlichen Probleme. Bloß durch die Massenverdummung, die wir mittlerweile erreicht haben, durch die Massenmedien, auch noch gebührenfinanziert beispielsweise, kommt natürlich dann so ein Unsinn dabei raus. Und ich glaube auch, dass Herr Maaßen durchaus in der Lage ist, die großen Zusammenhänge hier auch umzusetzen. Aber wir haben ein Problem, das muss man auch ganz klar sagen. Wenn die Maaßen-Partei, wenn ich sie mal so nennen möchte, jetzt die 5%-Hürde nicht schaffen würde, dann sind die einfach verloren. Und aus diesem Grunde tendiere ich momentan dazu, in Anbetracht der dramatischen Lage, dass sich Deutschland am Abgrund befindet, und zwar direkt dran, und wenn sich nichts verändert, sind wir morgen einen Schritt weiter. Und dann wird es eben halt kritisch, dann kommt nämlich der freie Fall, sodass wir eventuell an bestimmten Stellen jetzt sagen müssten, okay, wir könnten diese jetzige Zerstörungspolitik gegen das eigene Land, anders kann man es nicht bezeichnen, jetzt endlich den Garaus machen. Das ist wichtig.
Hans-Georg Maaßen hatte in einem Interview vor kurzem zu seiner Migrationspolitik gesagt, dass aus einer ungebremsten Migration aus überwiegend fremden Kulturkreisen eine Einwanderungspolitik werden müsse, die auf hochqualifizierte Arbeitskräfte abziele, ähnlich übrigens wie hier in Kanada. Und wörtlich sagte Maaßen, die Masseneinwanderung zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und er hat angeführt, dass neben der Werteunion lediglich die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht als Partei eben von der ex-linken Politikerin diese Tragweite überhaupt erkannt hätten. Aber er sagt, Wagenknecht zum Beispiel verfolge eine sozialistische Lösung. Und in dem Umfang wie die AfD wolle Maaßen zum Beispiel auch nicht abschieben, sondern es gehe um die Menschen, die ausreisepflichtig seien. Und das kann er natürlich sehr gut einordnen als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, der damals schon 2016, 17, ich erinnere mich ziemlich genau daran, gewarnt hatte, wie viele Menschen raus müssten aus dem Land, die illegal eingereist sind. Und inzwischen ist das ja durch die Ampelpolitik, wenn wir nur an die Visa-Skandale, was Afghanistan angeht, die Frau Baerbock mit angezettelt hat, ungebremst geworden.
Gut, es begann letztendlich mit der Ära Merkel. Frau Merkel hat die konzertierte Zerstörung Deutschlands in die Wege geleitet, im Jahre 2015 in eine neue Phase, im Prinzip des wirklichen Beenden Deutschlands, in Gang gesetzt, indem 2015 die Grenzen geöffnet wurde, sie sich über Recht und Gesetz und die gesetzlichen Rahmen sind die Dinge, unter denen jeder Politiker und jeder Regierende eindeutig unterliegt. Das heißt also, die Tyrannei beginnt dann, wenn nicht die Gesetze die Politiker beaufsichtigen, sondern die Politiker die Gesetze. Und das ist genau die Situation. Wer zum Beispiel heute einen Herrn Merz wählt, den ehemaligen BlackRock-Manager, wer wirklich jetzt beispielsweise die CDU wählt, der bekommt keine CDU, der bekommt die Grüne Partei weiter genau, wie es da war. Und das ist der Punkt. Und das, was die AfD bietet, wenn das als rechtsextrem dargestellt werden soll, das ist natürlich dummes Zeug, weil im Wahlprogramm finden wir weitgehend ganze Passagen aus der CDU, aus der Jahrtausendwende 2002, 2003. Jeder Satz, jede Kommata, alles ist tatsächlich genau so übernommen worden. Und damals waren das die Konservativen, bis dann irgendwann die Ideologen übernommen haben. Und dieser Vorgang, der geht ja nun auch schon viele Jahrzehnte zurück. Also wir sehen hier, als Frau Merkel 2015 den Migrationspakt in Marokko vereinbart hat, wo sie zum Beispiel mit afrikanischen Diktatoren die ungehinderte Einzugsfähigkeit, auch von Kriminellen beispielsweise, da wurden ja Gefängnisse geöffnet, um sie dann im Prinzip über den neuen Korridor der Libyen, das war damals ja der Schutzkorridor gegen die ungehinderte illegale Einwanderung gegenüber Europa. Und Libyen wurde dann ja letztendlich vorher schon so weit zerstört, dass dieser Korridor dann eben halt auch frei wurde. All diese Dinge lassen sich logisch ableiten.
So, ihr Lieben, jetzt kommt noch mal ein Beitrag vom Fokus über das Thema Deutsche Bahn. Das wird ja offenbar immer mehr zu einer Art Lachnummer, diese Art zu reisen. Das hören wir hier auch immer wieder von Menschen, die in Deutschland leben, arbeiten und reisen müssen. Und da wir ja nun auch wissen, dass innerhalb Deutschlands viele Kurzstreckenflüge nicht mehr existieren, natürlich aus Klimaschutzgründen, und die Menschen entweder das Auto nehmen müssen, was sie nicht sollen, und wenn sie es können und Firmenautos haben, sind es oft E-Autos. Das heißt, es ist eine nicht sehr zuverlässige Reisevariante. Und deswegen heißt es, am besten ihr benutzt die Bahn. Aber die Bahn, da lässt jetzt einiges zu wünschen übrig, denn ein Aufsichtsratsmitglied hat sich zu den Zuständen, zu dem riesigen Bahnchaos geäußert. Und wir sprechen hier über Signalstörungen, Stellwerkausfälle, kaputte Weichen. Das Ganze hat wohl ein Ausmaß mittlerweile angenommen, das einen geordneten Ablauf des Zugverkehrs kaum noch möglich macht. Und der Fokus zitiert hier die Süddeutsche. Danach müssten die Fahrpläne der Deutschen Bahn allein in diesem Jahr zwischen 2 und 3 Millionen Mal geändert werden.
Ja, also es wundert einen mittlerweile nichts mehr. Ich hatte neulich so eine wunderbare Anekdote gehört von jemandem, der eine Rede halten musste oder wollte in Berlin und mit dem Zug unterwegs war und er dann etwas zu spät kam, weil die Situation war die, dass der Zugführer irgendwann sagte durch ein Mikrofon, dass wir uns wahrscheinlich um 2 bis 3 Stunden verzögern, wir werden uns verspäten aufgrund einer Problematik, die aufgetreten ist. Und kurz darauf meldete er sich wieder und da hieß es, der Zug hätte sich verfahren. Und da mussten sie natürlich lachen und da haben sie den Schaffner gefragt, was denn los war. Und da sagte er, ich sag mal, sich auf dem Gleis zu verfahren, ist natürlich schon nicht einfach. Aber da hat wohl irgendein Gleisumsteller wohl irgendwie ein Gleis oder eine Weiche falsch gestellt und deshalb ist er eine falsche Richtung gefahren. Da hatte er sich verfahren und dann wurde das noch später als 3 Stunden und dann hat er sich wieder gemeldet und hat gesagt, ja, wir sind jetzt in einem anderen Bahnhof und rangieren, aber uns ist gerade eine Lok abhanden gekommen. Das kam noch oben drauf. Ich musste so lachen. Er kam dann auf jeden Fall viele Stunden zu spät an. Das ist die Bundesbahn. Wir lachen heute, aber ich möchte mal kurz ernst nochmal dazu sagen, ich kenne einige Menschen, die bei der Bundesbahn damals schon gearbeitet haben und heute auch noch sind. Man war mal stolz darauf, dort arbeiten zu dürfen, weil das war eine Pünktlichkeit, alles war intakt, die Restaurants waren super. Ich kenne das noch aus ganz anderen Zeiten, als es ein Genuss war, mit der Bahn zu fahren. Man hatte nette Schaffner, alle waren zufrieden. Ich möchte in der Haut dieser Menschen nicht stecken, die jeden Tag aufstehen und sich Sorgen machen, ob sie in irgendwelche Krawalle, Diskussionen, Schlägereien, Messerstechereien oder sonstiges reingeraten und sich ständig anhören müssen von den Fahrgästen, dass die Bahn ja das Letzte wäre und so weiter und nicht pünktlich ist. All diese Dinge möchte ich bitte noch mal ganz deutlich machen. Die sollte man als Fahrgast berücksichtigen über die Menschen, die dort arbeiten. Es ist kein Zuckerschlecken. Da möchte ich gerne eine Lanze brechen für diese Menschen dort.
Ja, kleiner Ausflug. Wir haben ja gerade gesprochen über die Messerdelikte in Bahnhöfen. Das Ganze findet natürlich auch in Zügen statt. Und auch da beneide ich nicht einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, denn das Ganze hat sich da natürlich, das ist auch schon letztes Jahr so gewesen, extremst ausgeweitet. Das heißt, auch Fahrkartenkontrollen sind für manche Schaffner überhaupt keine Freude mehr, denn wenn man da ein bisschen nachhakt und sagt, hier, wo ist der Fahrausweis, dann bekommt man auch manchmal ganz andere Antworten.
Naja, es ist eine andere Zeit. Man hat keinen Respekt mehr vor diesen Amtsträgern. Das darf man nicht vergessen. Das sind auch hoheitliche Aufgaben. Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, wie du auch, wo man zum Beispiel vor einer Polizeiuniform einfach Respekt hatte. Nicht unterwürfig war, keine Angst hatte, sondern einfach nur einen gesunden Respekt, weil er hat nämlich ein ordentliches Staatsgefüge repräsentiert. Und wenn der kam und hat gesagt, Ihre Fahrzeugpapiere bitte, hat man ihn sie gern ausgehändigt. Wenn man zu schnell war, hat man gesagt, es tut mir leid, ich bin zu schnell gefahren. Es war ein Gespräch, was auf einer sachlichen, ernsten, aber respektvollen Ebene abläuft. Heute findet das nicht mehr statt. Und auch die Leute wie Bundesbeamte oder auch, nehmen wir mal den notfallmedizinischen Dienst, die Paramedics, die Notarztwagen und so weiter. Das sind Menschen, die anderen Leuten helfen. Selbst vor denen hat man keinen Respekt mehr. Das heißt, wir geraten in eine völlig chaotische Situation, wo jeder nur noch mit sich selbst beschäftigt ist und im Prinzip überhaupt kein soziales Gefüge mehr da ist.
Was mich hier gerade überrascht, ich habe gerade noch mal so nachsuchen wollen, wie das denn in den Zügen noch mal explizit aussieht. Und da bin ich auf eine Meldung vom 29. Januar 2023 gestoßen von der Tagesschau. Und da heißt es, Attacken in Zügen, fast doppelt so viele Messerangriffe. Und da heißt es, auch von Seiten der Bundespolizei, in Zügen und auf Bahnhöfen hat sich einem Medienbericht zufolge die Zahl der erfassten Gewalttaten mit Messern im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. Die Bundespolizei habe 336 solcher Taten registriert. Allein in Zügen stieg die Zahl der registrierten Messerattacken von 44 auf 82. Und dann heißt es, insgesamt seien 398.848 Straftaten verzeichnet worden, 12% mehr als im Vorjahr. Darunter seien 14.155 Körperverletzungen gewesen. In den Zügen selbst seien 82 Messerangriffe gezählt worden, 97 Übergriffe mit anderen gefährlichen Werkzeugen und 5 Angriffe mit Waffengewalt. Die Zahl der Sexualstraftaten sei von 697 auf 857 gestiegen und der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen habe bei schwerer Körperverletzung, Raub, Mord und Totschlag 55,5% betragen, so heißen die Berichte hier.
Genau, diese 55,5% beziehen sich natürlich auf eine isolierte Gruppe, die man dort mathematisch isoliert, meine ich natürlich, die wesentlich kleiner ist noch als die eigentliche Urgruppe. Das heißt, es sind nicht 55% von den Deutschen, sondern es sind 55% der Straftäter. Und das muss man eben halt auch noch mal sehen. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel ich sage mal, von mir aus die Migrationsquote bei 20 oder 25% liegt jetzt in Deutschland mit steigender Tendenz, wir können es ja ausrechnen, wie es sich weiterentwickeln wird in wenigen Jahren, dann muss man diese Zahl natürlich nochmal ganz klar nach oben drehen. Wir wissen das spätestens, wenn die Tagesschau das schreibt, dass es sich eben halt nicht um sachliche Daten handelt, die eine Wahrheit vermitteln sollen, sondern eben halt eine tendenziöse Berichterstattung.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass der deutsche Pass relativ schnell ausgehändigt wird. Ja. Und wer heute als Deutsch bezeichnet wird, muss es von der Herkunft noch lange nicht sein.
Das stimmt, das kommt noch dazu.
Also, hier heißt es auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen auf das Bahnchaos, dass die Planung der Zugfahrten zunehmend zu einem Lotteriespiel geraten würden. Das sagte ein Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Fahrpläne würden demnach nicht mehr gerechnet, sondern nur noch geschätzt. Und das sei ein Riesenproblem und führe zu einem Kontrollverlust bei den Fahrplänen. Und die Sicherheit des Zugverkehrs, wird hier eingeräumt, sei zwar noch nicht beeinträchtigt, die Folgen dennoch katastrophal. Und das gilt insbesondere für die Fahrgäste, schreibt der Focus. Die können sich nämlich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, dass die Züge so fahren wie angekündigt. Und die Fahrpläne könne man als nichts anderes bezeichnen als ein leeres Versprechen, nachdem das Schienennetz jahrzehntelang mangelhaft gewartet wurde. Es kämen ständig neue Langsamfahrstellen dazu in einer Größenordnung, die man bisher nicht mehr kannte. Und solche Langsamfahrstellen werden eingerichtet, damit Mängel an Gleisen, an Weichen oder Brücken nicht zu Unfällen führen würden. Und dann sind natürlich die Fahrpläne kaum mehr einzuhalten und die Bahn hält immer mehr Züge in Reserve. Das wiederum seien oftmals eher ältere Modelle und die werden immer dann eingesetzt, wenn die laut Fahrplan eigentlich vorgesehenen Züge ihr Ziel so spät erreichen, dass die nächste Fahrt hinfällig wird. Aber so viele Reservezüge und das dafür nötige Personal sind teuer und dürften auf Dauer unbezahlbar sein.
Ja, also was wir hier hören, ist wirklich, das wäre ein Science-Fiction gewesen in den 70er Jahren, wo die Bahn für ihre Pünktlichkeit und für ihre Gradlinie auch in den 80er Jahren noch wirklich bekannt war. Es ist ein Trauerspiel, so etwas zu sehen. Nochmal die Frage, wie lange wollen sich die Menschen das eigentlich noch ansehen? Aber auf der anderen Seite ist es so, diese Trägheit, die ist so erschreckend. Und wir wissen natürlich auch, dass zum Beispiel die Maßnahmen, die Agenda gegen Deutschland ja nicht nur einfach weiterläuft, sondern noch beschleunigt wird durch die Systeme, durch diejenigen, die uns die Politik vorspielen und erklären, wir sind Demokratien und die müssen wir verteidigen. Wenn ich mir Frau Faeser ansehe zum Beispiel gerade, die nämlich zur Lage der Sicherheit in Deutschland eine Pressekonferenz gegeben hat, wo einem wirklich dann, da springt einem nur noch der Draht aus der Mütze über so viel Ignoranz und Verhöhnung im Prinzip der Menschen.
Wir haben ja letztes Jahr gesprochen über eine Zerschlagung der Deutschen Bahn, die zur Debatte steht.
Ja, das wird auch kommen, natürlich, weil die Deutsche Bahn war ja mal ein Staatsbetrieb, sind ja durch Steuergelder finanziert worden und die Situation ist so, dass man dann irgendwann das Ganze privatisiert. Privatisierung kommt, wie gesagt, von Privare. Und wir müssen das so sehen, die Deutsche Bahn arbeitet ein bisschen wie ein Unternehmer in einer Familie. Ein Unternehmer in einer Familie hat im Prinzip im Fokus für die Zukunft, zum Beispiel, dass seine Kinder noch in dem Betrieb arbeiten, vielleicht auch noch die Enkel, Nachhaltigkeit. Während ein Vorstand eines Konzerns nur die Rendite hier und jetzt hat, bedeutet, wenn einer beispielsweise Vorstand in einem Konzern wird, dann hat er meinetwegen eine solche Phase von 8 Jahren vor sich, wo er eine Menge Geld verdient oder bekommt zumindest. Und in diesen 8 Jahren muss er Rendite erbringen. Das ist das Hauptproblem, was wir hier haben. Und wenn es ein Staatsbetrieb ist, dann, und Staatsbetriebe können sinnvoll sein, wenn sie tatsächlich hoheitlich geführt werden, dann spielt die Nachhaltigkeit eine Rolle und nicht die unmittelbare kurzfristige Rendite, wie bei mittelständischen Familienbetrieben. Und das sind die beiden Dinge, die wegfallen. Das heißt, hoheitliche, ordentliche Aufgaben und Familienunternehmer, alles wird ersetzt durch eiskalte und auch kaltschnäuzige Manager, die eigentlich nur kurzfristig Kohle machen müssen und überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit am Hut haben.
Wie sieht es denn eigentlich mit den Eisenbahnern selbst aus? Du hast ja vorhin gesagt, dass die wirklich auch zu bedauern sind. Und die Süddeutsche hatte mit Mitarbeitern bei der Bahn gesprochen, die sich vor Ort um das Netz kümmern, also mit Managern, mit Aufsichtsratsmitgliedern und Verkehrspolitikern. Und das Bild sei eindeutig, der Zustand des Schienennetzes und der Stellwerke war noch nie so schlecht, die Stimmung im Unternehmen noch nie so miserabel und die Fahrgäste müssen noch viel Geduld aufbringen, bis viele Züge wieder halbwegs pünktlich fahren. Interne Prognosen besagen, es dürfte 1 bis 2 Jahre dauern, bis die vielen inzwischen eingeleiteten Reparaturen am Netz überhaupt zu einer spürbaren Verbesserung führen.
Ja, man muss einfach wissen, es will gar keiner. Wenn man jetzt noch mal diese 2 Jahre jetzt wieder in Aussicht stellt, das ist ja das Problem, was viele haben. Die denken, naja, wir haben jetzt den Tiefpunkt erreicht, es wird jetzt bald wieder besser werden. Nein, der Tiefpunkt ist noch lange nicht erreicht. Die Frage ist, wie stark der Aufprall wird. Und der Aufprall wird kommen. Das geht noch dramatisch nach unten. Muss, weil der freie Fall bereits eingeleitet ist. Die Frage ist, welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, gewisse Dämpfer einzubauen, dass der Prall eben halt nicht zu extrem wird.
Ja, Andreas, wir hätten noch viele Themen, schaffen wir wieder heute nicht. Das war es, ihr Lieben. Wir gehen mit neuem Schwung in die neue Woche und werden nicht müde, die Missstände zu betrachten, zu beleuchten, zu besprechen, um Anregungen zum Nachdenken zu geben, eventuell auch zum Handeln. Und wer sich innerlich stärken möchte und für die zukünftige Zeit wappnen möchte, den lade ich herzlich heute wieder zum Abendgebet ein.
In diesem Sinne, wir sehen und hören uns am Mittwoch. Ciao, ciao.